Und noch andere Wirkungen des Geistes werden in diesem Bericht beschrieben. Das Sprechen in anderen Sprachen, sodass alle, egal aus welchem Land sie kommen und mit welcher Muttersprache sie aufgewachsen sind, die Worte der Apostel verstehen können. Etwas, das uns heute nur schwer nachvollziehbar erscheint. Etwas anders als der sehr dynamische Bericht aus der Apostelgeschichte ist die Stelle, an der Jesus vor seinem Tod den Jüngern das Kommen des Heiligen Geistes ankündigt. Es ist ein Text aus dem Johannesevangelium und er steht in Kapitel 14 ab Vers 23. Jesus ist in diesem Kapitel im intensiven Gespräch mit seinen Jüngern und Jesus weiß, sein Abschied steht bevor und er bereitet die Jünger auf diesen Abschied vor. Einige wenige Verse aus dieser langen Rede Jesu habe ich ausgewählt. Jesus sagt, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten, dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten und dabei kommen doch die Worte, die ihr gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Soweit dieser kurze Abschnitt und den zentralen letzten Vers möchte ich nochmal wiederholen, weil in ihm Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Satz gewissermaßen vereint sind. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine, also an Christi Stelle tritt, den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Liebe Schwestern und Brüder, sich an etwas erinnern, das ist etwas, was einem mit zunehmendem Alter immer schwerer fällt. Manchmal passiert es auch mir, dass ich in den Keller gehe, um drei Dinge zu holen, aber wenn ich unten bin, dann fallen mir nur noch zwei ein. Oder ich treffe jemand, den ich aus einem ganz anderen Zusammenhang kenne, bei der Konferenz oder einer anderen Veranstaltung, und ich sehe das Gesicht und weiß, ja, diesen Menschen kenne ich, aber der Name fällt mir natürlich in diesem Moment nicht ein. Später vielleicht schon, aber nicht jetzt. Ich sehe einige lächeln und das zeigt mir, diese Erfahrung ist nicht nur meine, sondern auch eure. Es wäre ganz praktisch, wenn wir immer jemand so an der Seite hätten, der uns an all das erinnert, was nötig ist, damit wir im Alltag nicht an wichtige Dinge vergessen und dass wir die Menschen, denen wir begegnen, immer schön mit ihrem Namen anreden können. Jesus weiß offensichtlich um diese menschliche Schwäche und sagt seinen Jüngern deshalb zu, dass er ihnen jemand an die Seite stellt, der sie an die Worte erinnert, die er selbst an die Jünger und damit auch an uns gerichtet hat. Den Helfer oder den Tröster, wie Martin Luther dieses Wort übersetzt hat, oder eben den Heiligen Geist. Jesus sieht es vor seinem geistigen Auge schon voraus, dass er ja eines Tages nicht mehr da sein wird und dieser Tag ist ja gar nicht mehr so lang, als er mit den Jüngern spricht und er sorgt vor. Der Heilige Geist soll den Jüngern die Gegenwart Christi ersetzen. Ein Geist unsichtbar. Nicht so ein Gegenüber, wie es Jesus für die Jünger war, mit dem man diskutieren und reden kann, mit dem man auch mal anstoßen kann, wenn nach einem langen Tagwerk endlich Brot und Wein miteinander geteilt werden. Keiner, dem man direkt in die Augen schauen kann, um zu erfahren, wie er denn nun drauf ist, fröhlich, traurig, besorgt oder verzweifelt. Aber einer, der da ist und begleitet. Und in Jesu Augen scheint das zu genügen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Es genügt für den Glauben, für die Nachfolge, das Wissen um Gottes Gebote und dass wir ihnen folgen. Auch davon ist in unserem Abschnitt die Rede. Der Heilige Geist genügt. Beistand, Helfer, Tröster. Mit diesem Beinamen wird der Heilige Geist eigentlich nur hier im Johannesevangelium belegt. Und die alte Übersetzung Tröster, die ist schon sehr vielsagend. Und beim Nachdenken habe ich entdeckt, dass das Wort Trösten ja in mancherlei Zusammenhängen vorkommt. Es gibt tröstende Worte oder tröstende Umarmungen, aber es gibt manchmal auch billigen Trost, wenn die Worte offensichtlich nicht an ihr Ziel kommen oder nicht gut gewählt sind. Was fällt Ihnen, was fällt euch noch ein an Worten, in denen der Trost enthalten ist oder das Wort Trost oder Trösten? Trostlos. Trostlos. Wer in den vergangenen Tagen, und ich glaube, das waren alle von uns, die Bilder von dem Dorf Platten gesehen hat, der kann etwas davon erahnen, was trostlos bedeutet. Wenn da kein Leben mehr ist und keine Häuser, sondern nur noch Schlamm und Geröll. Trostlos. Was gibt es noch für Worte mit Trost oder Trösten? Mir ist in den Sinn gekommen, man kann auch vertröstet werden. Das ist aber kein wirklicher Trost, sondern das heißt, naja, wir konnten es noch nicht klären, komm nächste Woche nochmal wieder. Oder der Arzt sagt, wir haben leider noch keine Diagnose, wir müssen noch ein paar Untersuchungen machen oder ich muss mich noch beraten. Also wirklich befriedigend ist das Vertrösten nicht. Und weil es offensichtlich mit dem Trost nicht so einfach ist, suchen manche den Trost aus der Flasche. Ja, vergessen kann man da schon, aber ob es tröstet, wohl eher nicht. Und wenn man mal wieder nicht Erster oder Zweiter geworden ist, sondern eher ganz hinten gelandet ist, dann erhält man den Trostpreis. Den will man eigentlich auch nicht unbedingt bekommen. Vielleicht gibt es auch mal ein Trostpflaster, aber auch das hat ja schon so ein Geschmäckle, dass man sagt, naja, wirklich heilen oder helfen tut das ja auch nicht. Und am Ende bleiben wir mit all diesen Worten und Begriffen eher untröstlich als getröstet. Irgendwie hat mich das etwas erschreckt, dass es so viele negative Worte im Zusammenhang mit Trost gibt. Trostlos, untröstlich, vertrösten. Und vielleicht noch ein ganz schlimmes Wort dazu, der Witwentröster. All das macht deutlich, dass Trost etwas ist, das wir einerseits ersehnen und erhoffen und immer wieder ja auch nötig haben, aber dass es etwas ist, was offensichtlich nicht immer gelingt oder uns nicht immer so zukommt, wie wir es gern hätten, wenn wir traurig sind, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir niedergeschlagen sind oder keine Perspektive mehr sehen, für uns selbst, für die Welt, für die Kirche, was auch immer. Wenn man dieses Wort nochmal genau anschaut, von seiner Ursprungsbedeutung im Griechischen her, dann stellen wir aber fest, dass es viel mehr ist als Trösten, was dem Heiligen Geist hier an Eigenschaften zugesprochen wird. Je nach Übersetzung findet man außer Tröster auch noch das Wort Beistand oder Helfer. Und manche der Alten werden sich vielleicht auch noch an den guten alten Ermahner erinnern. Das gab es in der EMK in früheren Zeiten. Das waren Menschen, die andere aufgesucht haben und sie gefragt haben, wie es ihnen geht und mit ihrem Leben und mit ihrem Glauben. Ermahner. Auch diese Bedeutung schwingt in diesem Wort Paraklet, wie es griechisch eigentlich heißt, mit Tröster, Ermahner, Beistand, Helfer. Ich habe mir überlegt, wie würden wir jemanden nennen, der all das für uns ist? Jemand, der uns tröstet, der uns hilft, der uns beisteht, der uns ermahnt, wenn wir vielleicht mal in die falsche Richtung lostraben, oder der uns ermutigt, wenn wir nicht so richtig in die Gänge kommen wollen. Wie würden wir so jemand wohl nennen? Ich denke, ich würde ihn Freund nennen oder Freundin, je nachdem, ob es eine männliche oder weibliche Person ist. Ein Freund kann helfen, kann trösten, kann beistehen, kann mahnen, kann ermutigen. Und wenn ich mir vorstelle, dass der Heilige Geist wie ein Freund ist, dann finde ich, ist das eine weniger nebulöse Vorstellung, sondern eine sehr konkrete. Und ein Freund ist ja erstmal da, weil es schön ist, zusammen zu sein, weil es schön ist, zu feiern, Zeit miteinander zu verbringen, etwas miteinander zu tun. Alles, was einen freut und was einem gut tut. Und es braucht überhaupt keinen Grund, dass ein Freund oder eine Freundin kommt und Zeit mit mir verbringt. Sie ist einfach da oder er ist einfach da. Auch wenn es nichts zu feiern gibt. Ja, und Freunde sind auch dann da, wenn die Lage trostlos ist oder ich untröstlich bin. Das Sprichwort sagt ja, gute Freunde erkennt man in der Not, also dann, wenn es drauf ankommt und nicht nur an den schönen Tagen und wenn es was zu feiern gibt. Und eine andere Eigenschaft eines guten Freundes oder einer Freundin ist doch auch, dass sie weiß oder dass er weiß, was für mich gut ist und auch respektiert, was ich will. Vielleicht ist mir jetzt gerade nach Reden zumute, vielleicht aber auch nach Schweigen, gemeinsam schweigen und die Not ertragen. Und das ist manchmal schon sehr viel, wenn jemand da ist, der einfach mit mir aushält, was ich gerade aushalten muss. Oder der mir nur zuhört, ohne gleich gute Ratschläge mitzugeben oder zu wissen, wie man die Situation verändern kann. Und doch auch einer, der, wenn ich es will, mir auch Rat und Wegweisung gibt. So einer, das ist der Heilige Geist, der Tröster, der Helfer, der Beistand, der Ermahner, der Ermutiger. All das steckt drin in diesem Wort Tröster oder Heiliger Geist. Ein guter Freund, der nicht nur zum Feiern und da ist, aber auch nicht nur zum Trösten, sondern der mich begleitet zu jeder Zeit. Ein Gegenüber, der mir auch Dinge sagen kann, die mir sonst niemand sagen würde. Unangenehmes, weil ich mich vielleicht nicht im Griff habe, weil ich nachlässig bin oder zu wenig einfühlsam, weil ich andere Menschen verletzt oder vor den Kopf gestoßen habe, dann braucht es manchmal jemand, der mir den Kopf wäscht. Und das ist gut so. Ein Freund wird das nicht übergehen oder übersehen, sondern ansprechen und mit mir darüber reden. Und ich werde es mir anhören und gut darüber nachdenken und meine Konsequenzen ziehen. So auch der Heilige Geist, wenn wir auf ihn hören. Er weist auf Dinge hin, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind, die zwischen mir und Gott stehen. Er benennt Unversöhnlichkeit oder Gleichgültigkeit, macht mich auf Trägheit, aber vielleicht auch auf Übereifer aufmerksam. Ja, manchmal ist die Stimme des Heiligen Geistes schwer zu hören. Und sie ist vielleicht leichter zu übertönen als die Stimme von Freunden oder von Ehepartnern. Und wenn wir nicht hören, was wir hören wollen, dann denken wir schnell, der Heilige Geist redet nicht mit mir. Das könnte aber manchmal auch daran liegen, dass wir nicht empfangsbereit sind. Heute gibt es ja wunderbare Kommunikationshilfen, ob es das Handy ist oder andere technische Geräte, die uns in die Lage versetzen, mit Menschen rund um die Erde in Echtzeit Nachrichten auszutauschen oder auch zu telefonieren oder sogar per Video nach Australien zu gratulieren. Funktioniert wunderbar, vorausgesetzt, das Gerät ist eingeschaltet, es hat Empfang und der Akku hat noch Saft. Aber wenn eines dieser drei Dinge nicht gegeben ist, dann nützt das wunderbarste Gerät nichts und die Kommunikation kommt zu erliegen. Ich kann nichts empfangen. Was braucht es wohl, dass wir empfangsbereit sind für den Heiligen Geist? Das Handy wahrscheinlich eher nicht. Empfangsbereitschaft, Hörbereitschaft. Ich mache mich bereit, mir etwas sagen zu lassen. Die Bibel kennt genügend Geschichten, wo das auch nicht immer so aufs erste Mal funktioniert. Denken wir nur an Samuel und die Anrede Gottes, der dann immer den hohen Priester verdächtigt hat, ihn nachts aus dem Schlaf zu holen. Aber es war Gott, der mit ihm geredet hat. Und erst beim dritten Mal hat Samuel es kapiert. Und eine andere wichtige Voraussetzung des Hörens ist, dass ich selbst mal still sein muss. Früher gab es Geräte, die wurden Walkie-Talkie genannt und die hatten eine hervorragende Eigenschaft, auch wenn die Übertragungsqualität teilweise furchtbar war. Aber die gute Eigenschaft dieser Geräte war, man konnte nur entweder hören oder sprechen. Es ging nicht beides. Und vielleicht ist das eine Einsicht, die sowohl für unsere zwischenmenschliche Kommunikation, aber auch für das Hören auf den Heiligen Geist wieder hervorgekramt werden sollte. Ich muss auch mal den Mund halten, damit ich etwas hören kann. Auch den Heiligen Geist. Wenn wir immer in Betrieb sind, immer auf Achse, immer am Wirken, dann fällt es schwer zu hören. Und dann sitzen wir da und sind empfangsbereit. Es ist alles um uns still und trotzdem hören wir nichts. Auch das kann passieren. Nicht in jeder stillen Zeit, nicht bei jedem Bibellesen hat Gott eine Bombennachricht für uns. Manchmal braucht es auch etwas Geduld oder einfach den richtigen Augenblick. Und der kann zu ganz unterschiedlichen Orten und Zeiten eintreten. Manchmal beim Spazierengehen, wenn mir ein Gedanke durch den Kopf schießt, vielleicht nachts, wenn ich im Bett wach liege, vielleicht in meiner Andachtsecke, und mir kommen gute Ideen oft, wenn ich morgens unter der Dusche stehe. Also zum einen bin ich da meistens allein, Und zum anderen ist da der Geist offensichtlich noch wach und empfangsbereit. Und das Duschen geht ja irgendwie automatisch. Und dann habe ich nur immer die Schwierigkeit, dass ich da nicht schreiben kann. Also versuche ich mir, das, was mir da in den Sinn kommt, zu wiederholen, es mir auszumalen, es in ein Bild zu verwandeln, das ich mir gut merken kann. Wir sehen also, wir müssen den Empfang auch einüben, damit der Heilige Geist auf seine vielfältige Art und Weise zu uns sprechen kann, uns trösten, uns ermahnen, uns ermutigen, uns beistehen und beraten. Ja, das ist vielleicht nicht immer das Brausen und Tosen, das die Jünger am ersten Pfingsten erlebt haben. Aber vielleicht würde so ein Brausen und Tosen uns auch so sehr verunsichern, dass wir damit gar nichts anfangen könnten. Empfangsbereit aber dürfen und sollten wir sein. Dann kann der Heilige Geist zu uns sprechen. Wie ein Freund, der da ist in guten und schlechten Zeiten, der uns anhört, der einfach nur da ist, der uns tröstet, der uns zurechtbringt, der uns motiviert, aufrichtet und hilft, unsere Gaben und Kräfte neu auszurichten und zu entfalten. Das alles will der Heilige Geist, der Tröster, für uns und in uns tun. Das schenke uns Gott, heute und in der kommenden Zeit. Amen.